Wenn es ums Gebet geht, dann ist es doch häufig eher so, dass es eher so ein sensibles Thema ist. Also wir wissen um die Wichtigkeit, wir wissen auch um die Wirkkraft und die Versprechungen, die in der Bibel sind. Und wir wissen, dass wir, wenn wir beten, dass Gott hört. Er hört. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, es ist so ein manchmal ein Druckthema, dass so ein Druck ein bisschen auf die Pumpe gibt und uns das schwer macht, zu Gott zu kommen. Und da gibt es einfach viele Hinderungsgründe. Vielleicht sind es die Ablenkung, dass man sich beim Beten gar nicht konzentrieren kann. Irgendwie ist man gedanklich ganz schnell wieder woanders. Und diese Zeit, auf Gott sich zu schauen, das ist schwierig einzuhalten. Aber auch dieses Unverständnis, also warum soll ich eigentlich zu Gott sprechen, wenn er eh schon alles weiß. Das ist ja irgendwie so doppelt gemoppelt, also braucht man nicht. Und heute möchte ich Gott bitten, dass er uns Impulse gibt, wie wir unser Gebetsleben gestalten können und uns eine neue Freude schenkt, von der Pflicht zur Freude, irgendwie sowas in der Richtung. Dafür möchte ich einmal beten. Ja Gott, ich danke dir, dass wir heute über das Gebet sprechen, über das Reden mit dir, und ich bitte dich, dass du in unsere Herzen hineinsprichst, uns Mut machst, Gebete zu dir zu formulieren, dich als Person zu erkennen, als Gott, der du Vater bist und Sohn bist, und dass wir mit dir verbunden sein können und dieses Privileg ausnutzen können. Segne du alles, was uns davon abhält, und ja, Gott, rede du heute zu uns. Dafür danke ich dir. Amen. Die entscheidende Frage ist ja beim Gebet letztendlich, wie steht eigentlich meine Verbindung zu Gott? Wie geht es mir oder wie geht es dir eigentlich mit Jesus? Und wenn es alles gut läuft in unserem Körper, es gibt so ein Herz, das ist das wichtigste Organ, dann gibt es so einen Rhythmus, wie das schlägt. Das ist der sogenannte Sinusrhythmus. Manche haben das bestimmt schon, kennen das bereits. Das ist dann der Herzschlag, und der hat dann so Reiz- und Taktangabe. So sieht er ungefähr aus, und der wiederholt sich natürlich, der ist nicht nur auf diesem einen Blatt zu sehen, sondern das ist im Grunde ganz oft hintereinander. Ihr kennt das, wenn man diesen Pulsmesser, diesen Herzrhythmus einmal misst, dann kriegt man ja so ein Band um den linken Arm rum und dann schnürt das sich richtig fest. Das pustet sich so auf und macht, und da gibt es dann verschiedene Werte, die da drauf gehen, und ich möchte hoffe, oder mein Gebet ist, dass wir heute diesen Puls über unser Gebet nochmal neu erkennen, was da so mit uns, was uns gerade beim Gebet beschäftigt und wenn wir auf Gott schauen. Und ich finde, wenn ich das mir anschaue, diesen Sinusrhythmus, lehrt mich das auch etwas über das Ganze, also auch über das Gebetsleben. Es ist nicht immer so, dass wir nur hier an diesem Level unterwegs sind. Es gibt Anspannung und es gibt Entspannung. Und ich glaube, dieses Dauerhafte hier auf Anschlag zu sein, ich glaube, das ist gar nicht das Lebensziel, immer ganz weit oben mitzuschwimmen, sondern auch diese Entspannung zuzulassen, um da auch ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ich schiebe das jetzt einmal zur Seite. Das kommt später nochmal zum Tragen. Was ist uns eigentlich wichtig beim Gebet? Woran messen wir eigentlich diese Sache, dass wir sagen, ich bin ein erfolgreicher Beter, ich mache, was ich gerade bete, das ist genau richtig. Ist das bei dir die Zeit, wo du sagst, okay, ich nehme mir 10 Minuten am Tag, damit, das ist mein Mess, wie ich das messe? Oder beschreibe ich mich als guten Beter, wenn ich meine Gebetsziele erreiche? Was sind diese Kriterien für ein gesundes Gebetsleben? Und vielleicht kennt ihr diese ähnlichen Bewertungen, die so, wie wir es erfolgreich nennen oder nicht. Aber ich, wie gesagt, die wichtigste Frage ist nicht, wie viel bete ich, sondern wie stehe ich gerade zu meinem Herrn, wie stehe ich gerade zu Jesus, wie stehe ich überhaupt zu Gott, was sind da meine Gedanken? Weil wenn wir schon mit Jesus gut verbunden sind und sagen, ich liebe meinen Herrn, dann kommt das Gebet an häufigen Stellen von ganz alleine. Es ist manchmal ein Selbstläufer. Wenn wir gerade frisch erkennen, ja, dieser Jesus, das ist mein Retter, der hat sein Leben für mich gegeben, aber es ist so, das in der Tiefe. Und das wieder neu zu entdecken und neu zu erkennen, führt dazu, dass wir natürlich dieses Gebet noch mal häufiger sprechen. Es gibt uns sozusagen einen neuen Impuls, einen neuen Takt. Und vielleicht ist es bei dir gerade so, dass es eigentlich gerade für dich nicht so das Thema ist. Also Gebet, Gott ist nicht zwingend am Top, also ganz weit oben, sondern eher so irgendwo mittendrin. Dann ist das Gebet automatisch auch eher eine Schwierigkeit, also eine Hürde, zu Gott zu kommen. Die Hauptregel beim Gebet ist eigentlich, dass wir erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Und daraus schließt sich dann vieles, also wie wir beten. Und heute geht es viel um das Thema Bitten. Und ich fange mal damit an, was Gott eigentlich für uns bittet. Das finde ich sehr spannend. Es gibt zwei Bibelverse, die ich da wirklich entscheidend finde, wenn es ums Thema Gebet geht. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er, Jesus, also auch diejenigen für immer erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und wir haben eine ähnliche Bibelstelle auch zum Heiligen Geist in Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzer. Ich finde, das sind so wichtige Bibelverse, weil sie uns zeigen, dass Gott für uns bittet. Er betet für uns. Und das macht er dauerhaft. Das ist der Hammer für mich, dass ich weiß, selbst wenn ich mal nicht so viel bete und weiß, okay, ich bin mit Gott verbunden, ich liebe meinen Gott, gerade bete ich nicht so viel, mein Gott betet für mich. Gibt mir eine Sicherheit und gibt mir eine Ausrichtung, dass ich sagen kann, okay, ich kann jederzeit auch zu ihm dazustoßen, in dieses Gebet hinein. Und das besagt für mich auch irgendwie ein Stück weit, dass dieses Jesus betet für mich und für seine Kinder, für alle. Und das ist, finde ich, so wichtig. Also wenn wir uns diese zwei Dinge erinnern, ist es häufig so, dass wir im Gebet, es gibt Anbetung, da gibt es Bekenntnis dessen, was wir an uns verkehrt sehen. Und dabei gibt es eben auch dieses Bittegebet. Und dieses Gebet eines Kindes, also das finde ich, Kinder beten ja so nach Herzenslaune. Und da gibt es manchmal echt abstruse Bitten. Die können nicht anders. Und das hoffe ich, dass uns das heute nochmal neu irgendwie einfällt, wie man so kindlich betet. Und jetzt möchte ich zu unserem Bibeltext kommen. Weil das schlägt so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe. Matthäus 7, 7 bis 8 lese ich uns. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Toller Text. Zwei, finde ich, wichtige Gedanken. Der griechische Urtext spricht hierbei vom konstanten, vom dauerhaften Bitten, Suchen und Anklopfen. Das gibt's, der deutsche Bibeltext gibt es nicht so her, aber wie gesagt, der Urtext, der spricht davon. Also es ist dieses dauerhafte Suchen nach Gott und das Gebet als Verbindung zu ihm zu nutzen. Und somit bleiben wir dauerhaft mit ihm in Verbindung. Das ist eigentlich super gut. Und ein zweiter Gedanke, den ich in Vers 8 entdecke, da geht dieses einzelne Wort, was ich da entdecke, ist jeder. Denn jeder, der bittet, sucht und anklopft, dem wird etwas geantwortet. Jeder, also jeder von uns hier. Das ist, ich finde, das ist eine Grundverheißung, eine Grundversprechung von Jesus. Egal, wer wir gerade sind, wie wir uns gerade sehen, es ist völlig Wurst. Also es ist egal, weil wir von ihm diese Zusage bekommen. Er spricht uns dieses Recht zu. Weiter im Bibeltext. Matthäus 7, 9 bis 11. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Also Brot und Fisch waren Grundnahrungsmittel. Das heißt, jeder kannte das, jeder wollte das essen und haben. Aber Jesus, in dieser Stelle bedient sich Jesus einem typisch jüdischen Lehrsatz. Also das fand ich ganz spannend, das zu lesen. Das nennt man das wie viel mehr Arguments. Also wenn der böse Mensch, also der Mensch, der nicht schafft, dauerhaft gut zu sein, so wie Gott, wenn der seinen Kindern schon Gutes gibt, wie viel mehr, also der Geringe, wie viel mehr tut dann Gott, der Vater, uns dieses Gute? Und das steigert sich quasi so in so eine, also so eine Höhe, wo man sagt, okay, genau so ist es mit Gott. Der sieht einfach das Gute und will es uns schenken. Und ich habe es vorhin, genau, das ist eine einzigartige Bibelstelle. Die gibt es einmal im Lukas-Evangelium noch, dadurch ist sie nicht ganz einzigartig, aber außerhalb der Bibel gibt es dieses Versprechen nicht. Und das finde ich einfach toll, auch aus dem Aspekt her, dass Gott sich als Vater beschreibt. Gott stellt sich hier drin selbst vor. Also hätte er nicht tun müssen, aber das ist ja generell in der Bibel so ein Schatz. Gott stellt sich selbst vor und dadurch können wir von ihm lernen, dadurch können wir ihn kennenlernen. Und als Christen glauben wir eben an diesen Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, also an Jesus und den Heiligen Geist. Und das erzählt Jesus auch an vielen Stellen und das gibt er uns mit. Hey, wir beten zum Vater im Himmel und wir sind seine Kinder. Das ist eine einfache Aussage, aber die hat einen immensen Einfluss auf das, wie wir Gott sehen dürfen. Es ist nämlich ein Wesen, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann und er hat natürlich dann auch ganz viel Macht, wo wir bitten können. An den Stellen, das ist auch cool, an den Stellen, wo Jesus von dem Gebet spricht, gibt es immer eine lohnende Folge. Also das ist, wer betet, der erhält, wer bittet, der empfängt. Das ist auch in diesem Bibeltext so, aber auch an anderen Stellen. Du erhältst einen Lohn dafür. Also du, so ein Gebet kommt nicht leer zurück, sagt man so gerne. Und wir bekommen was dafür. Das ist eigentlich, das verspricht er uns. Auch das ist eine Sache, warum macht er das? An so vielen Stellen in der Bibel finden wir dieses Versprechen. Und es wird aufs Gebet so einen Fokus gelegt, als wertvolle Ressource, um mit Gott sich zu verbinden. Aber ich finde, dass diese starken Verheißungen doch manchmal uns ein bisschen fern von der Realität bringen. Also ich glaube, es gibt auch noch andere Formen von Gebeten, die wir nicht so erfüllt bekommen, wie wir zu Gott sprechen. Und ich habe da für mich so gefragt, was machen wir also mit den unerhörten Bitten, die wir haben? Und da habe ich für mich drei Realitäten entdeckt. Wie frustrierend ist es eigentlich, wenn wir diese Versprechen hören und die so klar finden, aber dann kommen wir mit unseren Herzensanliegen zu Gott, unserem Herrn, und sie kommen einfach nicht durch. Also und wecken in uns, weil Gott sie nicht beantwortet, wecken sie in uns Groll, wecken uns Enttäuschung und Frustration und es wächst. Und dadurch gibt es so eine Art Hemmung, eine Verschiebung, dass wir Gott nicht mehr zu Gott kommen wollen. Und dann verdrängen wir das möglicherweise und sagen, okay, ja gut, jetzt hat er das mal einmal nicht gehört, aber da hat er es gehört und wir jubeln quasi darüber hinweg, dass es mal so ist, dass es Gott nicht hört. Und anstatt sich damit nochmal auch näher beschäftigen und vielleicht daraus dieses Ansprechen, dieses Sprechen mit Gott zu gewinnen, zu sagen, okay, ja, dieses Gebet ist jetzt eine Barriere für mich, weil du es nicht gehört hast. Es ist für mich eine Schwierigkeit, zu dir wieder zurückzukommen. Aber das wieder in ein Gebet zu verpacken und dann nochmal wieder an diesen Adressaten zurückzukommen, das ist schwierig manchmal. Aber ich glaube, das ist möglich. An vielen Stellen sagt, in anderen Büchern außer der Bibel, wird gesagt, Gebete, die antwortet Gott immer, er hört sie immer, aber er sagt eben auch manchmal Nein. Und das ist so eine Sache, wenn ich an Menschen denke, die dieses Nein erfahren haben, dann kann ich mich natürlich einerseits fragen, haben sie nicht richtig gebetet? Oder ganz andere Fragen, die mir dann in den Kopf kommen. Und andererseits denke ich, oh, wie kann ich ihnen jetzt diese Verheißung nochmal neu erzählen, wo sie gerade diese frische Erfahrung gemacht haben? Und da denke ich, oh, Was soll ich da jetzt sagen? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich selbst zu zermürben, zu sagen, okay, ich habe nicht richtig gebetet, ich habe nicht oft genug gebetet. Und da gibt es verschiedene Sorgen, die man hat. Ich habe nicht genug geglaubt, ich habe während des Betens gezweifelt und deswegen hat Gott nicht erhört. Dann zermürbt man sich selbst und drückt sich so selbst so runter. Ich glaube, auch das ist nicht, das kommt in uns so vor. Auch einfach mit der Verbindung zu hören, er bittet, so wird euch gegeben werden. Also das ist ja eigentlich dieses Grundding, wovon wir eigentlich zehren können, aber was nicht immer stimmt, was nicht immer vorkommt. Und da kann ich das manchmal nicht so weitergeben und sagen, bitte doch nochmal. Also da gibt es Situationen, wo mir das eher so, da möchte ich es nicht sagen. Also warum erhört Gott mein und dein Gebet nicht? Das will ich selber von Gott hören. Also da freue ich mich drauf, wenn ich irgendwann fragen werde. Aber bis dahin ermutigt mich ein Vers und der tröstet mich. Der steht nämlich in Johannes 16, Vers 23. Da steht Folgendes. Und an jenem Tag, also wenn Jesus wiederkommt, werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Ich werde ihn nichts mehr fragen, wenn er wiederkommt. Das heißt für mich, wenn er wieder da ist, dann habe ich keine Fragen mehr, dann ist es für mich geklärt. Also es gibt irgendwann diesen Zeitpunkt, dass ich diese ganzen Fragen, also nicht nur im Sinne von unerhörtem Gebet, sondern auch darüber hinaus, loswerde. Und dass sie dann nicht mehr von Bedeutung sind oder für mich beantwortet sind. Und auch diese Verheißung in diesem Bibelvers, hey, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Also in Jesu Namen liegt die Kraft. Und auch das können wir als Gebet nutzen. Aber es führt dann trotzdem noch immer manchmal zu den Dingen, dass es eben nicht erhört wird. Aber das ist hier der Hinweis, trotzdem gegeben. Ja. Genau, ich möchte uns Mut machen. Lass uns ehrlich sein, lass uns das versuchen, diesem Gott, der für uns bittet, nochmal wieder neu anzusprechen und sagen, okay, Gott, ich gebe dir vielleicht auch eine neue Chance. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber vielleicht, Gott, lass uns irgendwie nochmal auf einen neuen Startpunkt kommen, auf einen neuen Moment, wo wir sagen, okay, lass uns nochmal probieren. Und wichtig ist im Grunde die Ehrlichkeit, das ist das Wichtigste, das mag Gott am meisten und damit können wir zu ihm kommen. Der Predigttext, also ist ein neuer Gedanke, der benennt uns ja als Kinder Gottes. Und manchmal als Kind ist man irgendwie, als Kind Gottes, ist man sauer darüber, dass Gott das nicht erzählt. Also, dass Gott nicht hört. Also, das ist ja wie mit den eigenen Kindern, die meckern dann immer wieder und sagen, also mein Sohn will zum Beispiel immer mit mir toben, unten toben. Das ist für mich immer das Problem. Ich will lieber oben toben. Und er fragt mich immer, Papa, können wir unten toben? Habe ich auch schon gemacht, aber meistens sage ich, nein, wir gehen nach oben. Und das schmeckt ihm manchmal nicht so gut, dass er mich dann fängt er manchmal an zu weinen, manchmal regt er sich auf. Aber er wird dann sauer, aber er schafft es trotzdem. Am nächsten Tag könnt ihr euch darauf verlassen, er fragt wieder. Er lässt sich das nicht nehmen, dieses wiederkehrende Gebet, dieses ausdauernde Gebet, also diese Bitte an mich zu richten, auch wenn ich sage, nö, keine Lust, möchte ich jetzt nicht. Oder zu sagen, Nebia, spielen vor allem oben, das ist besser, weil oben sind eure Kinderzimmer und wir wollen nicht immer durch alle in der Küche rumlaufen, wenn gekocht wird oder was auch immer, dann was dagegen spricht. Das erkläre ich ihm immer noch nicht immer ganz, aber er muss es halt irgendwie so hinnehmen. Und so, glaube ich, ist es manchmal auch mit uns, dass wenn wir Gebete nicht erhört bekommen, dass wir da reagieren wie die Kinder und uns manchmal sagen, okay, Gott, was soll das? Also das stört uns. Aber dann lass uns auch beim Reagieren auch so wie die Kinder sein und zu sagen, okay, ich mach's nochmal, auch wenn du es nicht so gemacht hast, wie ich es will, dann bete ich halt nochmal. Und das gibt es halt auch in der indirekten Gebetserhörung. Also ein zweiter Rahmen, eine zweite Realität, die ich entdecke. Es ist so, dass Gott nicht das erhört, was ich ihn bitte, aber er bringt so eine andere Ebene dazu, die einem das irgendwie schmackhaft macht oder die eine andere Facette mit reinbringt, die uns Trost bringt, die uns das aufgreifen lässt und uns nicht so sehr in diese Trübsal und diese Frust reingraten lässt. Das bringt eine neue Perspektive, weil Gott anders antwortet. Das sind dann besondere Momente, weil sie das Leben trotzdem stark verändern, aber wir wissen uns da drin getragen. Wisst ihr, was ich meine? Dieses trotzdem lebensverändernde und schmerzhafte und gleichzeitig ich bin mit Gott verbunden und weiß, er macht es gut mit mir. Nicht nur er meint es gut, sondern er macht es auch gut mit mir. Und ein dritter, eine dritte Realität, und er hört Gebete. Also Jakobus 4, Vers 2 steht, finde ich super, super Vers, den könnten wir auf alle möglichen Beziehungen anwenden. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es gibt Menschen, die sind so bescheiden, dass sie gar nicht drum bitten wollen. Also die mögen Gott nicht bitten. So wie der zweite Sohn im Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, der sagt, warum hast du eigentlich mir nie so einen Ziege geopfert? Warum hast du das für mich nicht gemacht? Und dann fängt er an zu schmollen, weil er sagt, für ihn machst du das für mich nicht, aber er hat einfach den Mund nicht aufgekriegt. Also das ist natürlich wichtig. Du musst die Info natürlich weitergeben. Du kannst präzise Gott beten und ihm sagen, hier, das ist mein Anliegen. Ich hätte gerne Ziege geschlachtet bekommen und die würde ich gerne essen. Es war, glaube ich, kein Ziege, sondern ein Ein Kalb. Ein Kalb. Auf jeden Fall was Leckeres und was Wichtiges, was gemästet wurde. Und das hat er nicht angesprochen. Also wie soll er es bekommen von seinem Vater? Und ich glaube, das ist manchmal auch eine Sache. Lass uns konkret beten. Gott will, dass wir zu ihm bitten und er freut sich drüber. Der lässt sich auch herausfordern, glaube ich. Er will uns nämlich beschenken. Er hat uns so lieb, dass er sagt, ihr könnt euch auf mich verlassen, dass er das Gute für uns gibt. Und ich möchte gerne noch einmal einen abschließenden Gedanken nennen. Und zwar gibt es eine Geschichte von Jakob in 1. Mose 32, 25 bis 33. Dort steht, Jakob hat Streit mit seinem Bruder und er schickt seine ganze Sippe, die er mittlerweile hat, schickt er los auf ihn zu zum Treffpunkt, aber er bleibt alleine zurück. Und dort begegnet ihm Gott und sie kämpfen, also das sind echt besondere Zeiten, die kämpfen und sie sind sich da drin ebenbürtig. Die rangeln da, also volle Kanone, und als es dann kurz vor Morgen wird, will der Mann, der mit Jakob kämpft, will weg. Warum auch immer, also das kann ich nicht beantworten. Und er haut ihm auf jeden Fall nochmal doller auf die Hüfte und zerrenkt die aus. Und dabei kämpfen sie weiter und der Mann will dann weg. Der will dann abhauen, der will wohin auch immer gehen, aber Jakob hält ihn fest. Sagt, nein, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und er hält ihn fest. Und die Geschichte endet so, dass Jakob gesegnet wird. Er wird zu Israel umbenannt. Er bekommt diesen Segen zugesprochen. Er hält dran fest und erlebt an diesem Moment einen ganz besonderen Zeitpunkt, einen neuen Impuls von Gott. Und er nennt diesen Ort El Pniel, Gottes Angesicht. Er hat Gottes Angesicht gesehen, als er diesen Kampf gekämpft hat. Und daraus folgte dann, die ganze Bibel baut darauf auf, dass Jakob einer der Urväter ist, sagt man dazu. Also aus seinem Leben ist was richtig, Gott hat sein Leben sehr genutzt. Und diese Momente, die wünsche ich euch, dass ihr das genauso erlebt, dieses Sehen des Gottes Angesicht, zu erkennen, wer Gott ist. Genau. Und wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied dazu singen und ich lade dich dazu ein, das mitzusingen oder zuzuhören und wünsche dir Gottes Segen an dieser Stelle.